Danke, Jesus, dass wir hier zusammen sind. Danke, dass du wirkst und dass du Menschen hier in Deutschland für dich erreichst, auch trotz Krankheiten, trotz Erfolg, trotz allem, was manchmal am Wege steht. Und danke, Jesus, dass du uns auch gebrauchen möchtest. Nun lass dein Wort, besonders das, was Paulus jetzt hier sagt zu uns, ganz tiefe Wurzeln in unser Herzen schlagen. Lass seine Worte auch Trost für uns sein. Darum bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Apostelgeschichte 22. Wir haben vor 2 Wochen davon gehört, wie Paulus verhaftet wurde in Jerusalem. Er war gerade im Tempel, wollte dann auch seine Gelübde denn da ablegen, wurde erkannt. Und da waren die Juden von außerhalb von Jerusalem, die ihn verfolgen wollten. Und dann gab es einen großen Tumult dort in der Stadt. Und da war jetzt hier der Paulus, der auf Griechisch denn dort zu ihm sprach und sagte, ja, ich bin ein Jude aus Tarsus, ein Bürger dieser bekannten Stadt. Bitte erlaube mir, zu den Leuten zu reden. Und jetzt Paulus redet zum Volk. Oder Paulus rechtfertigt sich vor den Juden. So, direkt vor dem Tempel spricht Paulus zu dieser aufgebrachten Menge und sagt, ihr Männer, ihr liebe Brüder und Väter, hört euch an, was ich zu meiner Verteidigung sagen möchte. Als die Juden merkten, dass Paulus auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller und er konnte ungehindert weitersprechen. Ich bin Jude, geboren in Tarsus, eine Stadt in Sizilien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler Gamaliels habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote erfüllen. Hier sehen wir schon einen ganz großen Sehnsucht von Paulus damals. Er wollte seine eigene Heil erarbeiten. Das Heil hat man denn da im Judentum erarbeitet, indem man die Gebote Gottes eingehalten hat. Und das ist ganz, ganz wichtig für ihn, dieses Eifer, den er auch als Kind da hatte. Ja, ist schon.
In der Bibel steht auch Eifer.
Ja, genau. Also dieser Eifer ist da, was sein Leben auch ein bisschen prägt.
Eifer um Gott.
Ja. Wer ist sonst auf die ganze damalig bekannte Welt hingegangen und hat gepredigt? Wer hat diesen Eifer besessen, das Heimatland zu verlassen, um dort Menschen, die nichts von ihm hören wollten, von Jesus, doch was von Jesus zu erzählen. Ja, und auch bei seiner Bekehrung in Damaskus, dieses Saulus, der zu Paulus wurde. Er ging dahin, um die Menschen zu ergreifen, um sie zu bestrafen, dass sie vom Judentum abgewandt sind und diese neuen Lehre des Christentums gefolgt haben. Er wollte sie wirklich auspeitschen und vielleicht sogar töten lassen. Dieser Eifer ist da ein ganz großes Thema hier bei Paulus. Und damals als Schüler war er sehr eifrig. Auch als junger Jude war er sehr eifrig und er wollte nichts anderes tun, als Gottes Gebote erfüllen. Vers 4, deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ sie ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Das können der hohe Priester und der ganze hohe Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich nämlich Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus. Sie gab mir die Vollmacht, die Christen in jede Stadt gefesselt hierhin nach Jerusalem zu bringen, um sie zu bestrafen. Als ich auf meiner Reise Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Voller Schrecken fragte ich, wer bist du, Herr? Und da hörte ich als Antwort, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen genau wie ich das Licht, aber sie hörten nicht, was gesagt wurde. Was soll ich nun tun, Herr? Fragte ich. Und der Herr antwortete mir, steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir sagen, welche Aufgabe du übernehmen sollst. Von dem hellen Licht war ich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte und meine Begleiter mich nach Damaskus führen mussten. Dieses Bekehrungserlebnis hier von Saul zu Paulus, von Saulus zu Paulus, haben wir auch in Apostelgeschichte 9 schon da gelesen, wie er unterwegs war. Wir sehen geringe Abweichungen zwischen den einen Erzählungen und der anderen Erzählung mit dem Licht und wer was hörte und so weiter. Aber im Grunde ist es sehr, sehr übereinstimmend. Und da haben wir die Geschichte, was auch weitergeht. Dort lebte ein Mann, der Hananias hieß. Er war fromm und erfüllte die Gebote des Gesetzes so genau, dass er bei allen Juden in Damaskus hoch angesehen war. Also man stieg auch in der Hierarchie dieses Landes auf, indem man wirklich Dinge nicht getan hat. Am Sabbat hat man nicht gearbeitet, da hat man dieses nicht gegessen und jenes nicht getan. Man hat die Gebote und Verbote Gottes eingehalten und deshalb haben die Leute Achtung gehabt. Ein ganz frommer Mensch. Ja, der hat sich mehr und mehr auch diese Welt getrennt und mehr auch in dieses Achtung ist er gestiegen, weil er der pinglichste Sachen, auch von der Minze, auch von was auf der immer die Zehnte Gott gegeben hat. Dieser Mann kam denn zu mir und sagte, lieber Brüder Saulus, du sollst wieder sehen können. Sofort wurden meine Augen geöffnet und ich sah ihn vor mir stehen. Dann erklärte er mir, der Gott, unser Vorfahren, hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen, seinen Sohn zu sehen und ihm zu hören. So wirst du vor allen Menschen sein Zeuge sein, weil du ihn selbst gesehen und gehört hast. Zögere also nicht länger, lass dich taufen und von deinen Sünden reinigen, indem du zu Jesus, dem Herrn, betest. Diese Botschaft, lass dich taufen und lass dich von deinen Sünden reinigen, indem du zu Jesus, dem Herrn, betest. Das war natürlich für einen Juden unmöglich, zu jemand anders zu beten. Es gab Yahweh, es gab Adonai, verschiedene Namen Gottes, aber es gab Gott. Nicht Gott der Vater, nicht Gott der Sohn, nicht Gott der Heilige Geist, das kennt man im Judentum bis heute nicht.
Wir haben von den Namen Gottes,
im letzten Gottesdienst
von Richard, haben wir die ganze Palette, alles Gottes Namen und was das bedeutet und wo es steht.
Ja.
Von wem? Sehr gut. Ja, genau, die Liste habe ich auch so dann in Lübeck auch schon gepredigt. Und,
ja.
Sehr, sehr gut. Der ist schön, oder?
Ja,
sehr, sehr gut.
Genau, der ist. Auch die zu hoher waren so begeistert.
Toller, toller Mann, das muss man sagen.
Ja.
Friedemann ist total, ja.
Kann man Lüneburg, ja.
Der ist sehr, sehr, sehr gut.
Zu fahren
noch, ne? Ja, das ist das. So.
Wir haben eigentlich alles gute Predigt.
Schön.
Ja, es ist nicht eintönig, nicht immer mal ein anderer.
Genau, das ist das Gute daran.
Und wir sind für jeden dankbar.
Schön.
Für alle.
Das ist sehr gut.
Egal, wer kommt.
Wir sind alle gut.
So, Paulus hat hier auch seine Berufung und Bestimmung bekommen. Ja.
Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, das ist ganz gut. Das ist schön, dass ihr das auch dann erlebt habt.
Das musstest du auch wissen.
Ne? Ja, das ist auch schön.
Da konnte jeder, ich hätte jetzt bald gesagt, der Kleine zu jüngsten, hätte da was mitnehmen können.
Genau.
So hat er, also wir uns auch zusammen, wir haben das gemeinsam gelesen.
Ja.
Er prägt sich das ja auch viel
das
besser
ist gut.
Ein.
Ja.
Und das war sehr, und dann hat er jede Einzelne dann und uns das mitgegeben, damit wir es zu Hause
auch machen. Zu Hause nacharbeiten, genau.
Ja. So. Ja, ich habe es auch schon mal durchgelesen.
Super.
Ja,
sehr, sehr
gut. Sind ja, das steht ja die einzelnen Gottesworte und das wäre ja zu lang geworden, wenn man das hätte alles in der Predigt durcharbeiten.
Genau. Ja.
Ich werde mir das nachher zum Winter, zum Herbst, werde ich mir dann die Bibelstellen aufschlagen und dann alles schön sauber aufschreiben.
Das ist sehr gut. Gut, Paulus darf jetzt hier seinen Sohn, also Jesus, sehen und ihm hören. Und so wird er nun allen Menschen ein Zeuge sein. Das war ganz wichtig, dass als Apostel damals, als junger Jesus, dass man wirklich Jesus gesehen und gehört hat. Das war ja auch ein bestimmtes Kriterium, um erlaubt zu sein. Also, ich war einer der Jünger von Jesus. Und das haben natürlich die Zwölf erlebt. Also auch der Matthäus, der da auch nachgewählt wurde. Und jetzt kommt der 13. Apostel praktisch nun dazu, der Paulus. Aber Paulus hat irgendwie Jesus nicht ganz so geglaubt, als er gelebt hat. Die haben zum gleichen Zeit gelebt. Er wusste auch von Jesus. Er wusste auch von den Christen, die er verfolgt hatte, aber hat nie wirklich Jesus gesehen und gehört und verstanden. Und nun, weil er jetzt auch in der Offenbarung diese Vision auf dem Weg nach Damaskus Jesus gesehen und gehört hat, darf er sich auch Jünger Jesus nennen. Später kehrte ich nach Jerusalem zurück und eines Tages betete ich im Tempel, da erschien mir der Herr in einer Vision und sagte, beeil dich und verlasse Jerusalem so schnell wie möglich, denn niemand wird dir glauben, was du von mir sagst. Herr, antwortete ich, jeder hier weiß, dass ich alle, die an dich glauben, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. Als dein Zeuge Stephanus getötet wurde, stand ich dabei. Ich hatte in die Steinigung eingewilligt und bewachte die Kleider seiner Mörder. Doch der Herr befahl, geh, denn ich will dich weit weg zu den Völkern senden, die mich noch nicht kennen. Genau. Also bei der Steinigung von Stephanus war er dabei, hat die Kleider bewacht, denn natürlich lässt sich nicht gut werfen, wenn man da Kleidung, so eine Jacke und so weiter da, diese Gewände da hat. Also er hat wirklich das miterlebt. Also da war schon die Gründung von der Gemeinde, also Pfingsten erzählt er nicht davon, aber erzählt davon von dieser Apostelgeschichte 6 und 7, wo Stephanus dann dort gesteinigt wurde.
Und damit ja auch das Zeugnis des Stephanus.
Ne? Genau, also auch das gehört hat, aber dennoch hat es ihm nicht davon abgebracht, weiter die Christen Damaskus zu verfolgen. Aber zum ersten Mal hat er das etwas gehört. Und nun greift Gott darauf zurück und sagt, nein, du darfst jetzt in Jerusalem nicht für mich Zeuge sein. Du musst jetzt für mich weggehen, weil die werden nicht an dich glauben.
Er wird ja Jesus auch gekannt haben, nehme ich an.
Von ihm gekannt haben. Genau wie wir auch Frau Merkel kennen. Also ich habe noch nie mit ihr persönlich gesprochen, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Ja, ich habe sie im Fernsehen gesehen.
Hat er ihn ja auch gesehen.
Vielleicht eine große Menschenmasse war er ganz weit weg und hat er gesagt, guck mal, da hinten ist Jesus dann da und noch mit seinen 10.000 Leuten oder was.
Im Tempel war sicherlich, aber
vielleicht.
Notiz.
Genau, so, nö, nicht meine Klasse denn da, nicht meine Sache.
Denn Jesus war sicherlich, er hat, denke ich, auch sehr schlicht und einfach in seiner Kleidung und so ausgesehen. Nicht?
Jedenfalls lief er nicht mit dem Heiligenschein rum.
Bitte?
Er lief ganz bestimmt nicht mit dem Heiligenschein rum.
Nein.
Ja.
Mit Wichelbromborium, sondern
er war ja auch auf Wanderschaft und nicht so
genau.
Wie
ihre edle Sachen hat.
Ja. Er war gekleidet sicher wie das einfache Volk.
Höchstwahrscheinlich. Ja. Wobei sein Kleid, was bei der auch bei Kreuzigung war schon etwas höhere Qualität. Diese ein einzige Stoffbahn war das und die Soldaten haben gesagt, das wollen wir nicht zerreißen, weil das so wertvoll ist. Das
steht auch in der Bibel,
Gut, vielleicht sah es so ähnlich aus wie diese Gewand denn da. Wir wissen nicht, wir haben keinen Fotoapparat.
Halt eben, die Stoffe waren unterschiedlich, wie heute auch.
Ja. Und höchstwahrscheinlich vor seiner Kreuzigung ist er nicht weiß herumgelaufen. Es war sehr selten, das waren die Priester und so weiter, aber vielleicht nach der Auferstehung sah es so aus, wer weiß. Ja, das wissen wir nicht. So, die Leute haben zugehört, wie das alles Paulus gesagt hat und das ging ganz gut. Aber bis dahin hatte Paulus alle ruhig angehört, doch nun begannen sie zu toben. Weg mit ihm! Er darf nicht länger leben. Voller Empörung zerrissen sie ihre Kleider und wüteten, dass der Staub hochwirbelte. Also wirklich, also gestampft und wirklich einen Tumult hier, dass es den Staub hochgewirbelt hat. Da ließ der Kommandant Paulus in die Festung bringen und befahl ihm auszupeitschen und ihm zu verhören. Also erst auspeitschen und danach Fragen stellen. Das war ganz gang und gäbe damals. Also bevor ich dich überhaupt frage, wird es erstmal hier.
Also,
damit man weiß, wer hier
alles zugibt.
Ja. So. Auf diese Weise wollte er erfahren, weshalb die Menge so erregt den Tod des Paulus forderte. Man hatte den Apostel bereits zum Auspeitschen festgebunden, als Paulus den dabei stehenden Offizier fragte: Seit wann ist es bei euch erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne Urteil? Oh. Ja, also mit Ausländern kann man machen, was man will. Ja, auch wenn sie in Jerusalem sind, wir dürfen nicht vergessen, die Römer waren Besatzungsmacht. Also nach dem Krieg kennen wir das auch hier in Deutschland, da waren die Briten hier oben im Norden die ersten paar Jahre und die haben wirklich alles dann geregelt. Und das waren die Regierung, die haben die Bürgermeister eingesetzt, die haben alles Mögliche dann am Anfang dann gemacht und die haben die Macht gehabt. Und das Volk, naja, könnten ganz schnell auch Dinge nicht so gut laufen. Das haben wir in Ostberlin, Ostdeutschland auch gehabt und so weiter. Nun ist das der römische Offizier, hört, der ist Römer. Was mache ich nun? Ich habe einen Befehl, ihn auszupeitschen. Wenn ich das tue, kriege ich noch mehr Ärger. Und deshalb der Offizier lief zu Kommandanten. Der Mann ist ein römischer Bürger. Was willst du jetzt nun tun?
In Philippi war das ja auch schon so, nicht? Mhm. Wo Paulus den Arzt sagte, wieso könnt ihr mit einem römischen Bürger? Da kriegen die doch alle einen Schreck.
Da kriegen alle einen Schreck.
Was ist ein römischer Bürger? Also das können wir nicht machen, nicht?
Genau, das können wir nicht machen. Da ging der Kommandant selbst zu Paulus und fragte: Stimmt es, dass du ein römischer Bürger bist? Ja, das stimmt, erwiderte Paulus. Der Kommandant erklärte: Ich habe für dieses Bürgerrecht ein Vermögen bezahlt. Ja. Paulus erwiderte: Ich wurde schon als römischer Bürger geboren. Sofort banden die Soldaten den Apostel los, denn der Kommandant fürchtete Schwierigkeiten zu bekommen, weil er befohlen hatte, einen römischen Bürger auszupeitschen. Also, man konnte damals, wie auch heute immer noch, denn da das Recht, einen Pass zu erwerben. Ich glaube, in Großbritannien ist ungefähr 1 Million Pfund. Also kriegt man, egal was man vorher getan hat, einen Pass von England, kein Problem. USA kostet ein bisschen mehr, andere Länder ist ein bisschen weniger. Dieser Soldat hat auch sich einen Pass gekauft. Also ich sage, ich bin römischer Bürger und damit habe ich gewisse Rechte. Hat sich hochgearbeitet und Paulus sagt, nee, vom Geburt aus. Nun, der Kommandant wollte endlich genau wissen, was die Juden Paulus eigentlich vorwarfen. Deshalb befahl er am nächsten Tag den hohen Priestern und dem hohen Rat zu einer Sitzung zu kommen. Und nachdem man Paulus aus dem Gefängnis geholt und ihm die Fesseln abgenommen hatten, wurde auch er dorthin gebracht. So, was tut dieser Kommandant? Er tut das, was man tun sollte, alle einen Tisch zusammenzubringen. Also, das ganze Volk hasst dich, Paulus. Warum? Also, jetzt sollen die religiöse Führung hier das erzählen. Ruhig blickte Paulus die Mitglieder des Hohen Rates an und sagte: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe bis heutigen Tag Gott gedient, und zwar mit gutem Gewissen. Aufgebracht, befahl daraufhin der hohe Priester Hananias, den dabei stehenden Dienern Paulus auf den Mund zu schlagen. So, ich fange an zu reden, und dann sagst du zu ihr, du hau ihm auf den Mund. Ja, weil wie kann man Gott dienen mit gutem Gewissen, wenn man nicht mehr Jude ist? Das ist ein Unding, das ist Gotteslästerung, was er da hört. Der aber rief: Du Heuchler, Gott wird dich dafür strafen. Du willst hier nach dem Gesetz recht sprechen, aber brichst selbst das Gesetz und lässt mich schlagen.
Weißt du, was bei mir steht?
Was?
Du richtest gezüchtigt.
Vers 3, ja.
Ja, da sprach Paulus ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand.
Da empörte sich einige: Du wagst es, den hohen Priester Gottes zu beleidigen? Ich wusste nicht, Brüder, dass er der hohe Priester ist, lenkte Paulus ein. Denn natürlich ist mir bekannt, dass es in der Heiligen Schrift heißt, das Oberhaupt deines Volkes sollst du nicht beleidigen. Paulus wusste, dass unter den Anwesenden Anwesenden sowohl Sadduzäer als auch Pharisäer waren. Deshalb rief er laut: Brüder, ich bin ein Pharisäer, wie viele meiner Vorfahren, wörtlich auch ein Sohn von Pharisäern. Und nun stehe ich hier vor Gericht, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Da haben wir wieder unseren Kampf zwischen den Sadduzäer und der Pharisäer. Der wichtigste theologische Argument: gibt es ein Leben nach dem Tod? Und die Sadduzäer sagten: nö, mit dem Tod ist es aus. Punkt. Genau, der Pharisäer sagt: nein, ich glaube daran, dass es auch noch Verstehung geben wird. Und diese Worte lösten einen heftigen Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern aus, und die Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Denn im Gegensatz zu den Pharisäern behaupteten die Sadduzäern, es gibt keine Auferstehung und weder Engel noch Geister. Immer lauter wurde der Streit. Aufgeregt sprangen einige Schriftgelehrten den Pharisäern auf und riefen: an dem Mann ist doch nichts, wofür er verurteilt werden könnte. Vielleicht hat er ja wirklich ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet. Der Tumult nahm solche Form an, dass der römische Kommandant fürchtete, Paulus vor der aufgebrachten Menge nicht länger schützen zu können. Deshalb ließ er Soldaten kommen, die Paulus holten und ihn wieder in die Festung zurückbrachte. In der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte: seid unbesorgt, so wie du in Jerusalem mein Zeuge gewesen bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Der arme Kommandant. Ja, er kommt hin, sieht Paulus vor dem Tempel, alle Leute wollen uns umbringen. Er bringt ihn hin zur religiösen Führung, die hochgeachteten Männer. Paulus sagt 4, 5 Sätze und die kommen auch durcheinander. Und auch noch die kommen durcheinander und wollen ihn auch dann total umbringen. Und der Kommandant steht da und sagt: das verstehe ich nicht. Also, was hat dieser Mann hier für eine Macht? Nicht nur das Volk bringt er durcheinander, die gesamte religiöse Regierung hat er auch denn durcheinander gebracht mit einigen wenigen Gesetzen. Entweder ist er ein Hexe oder ist er Kerl von Gott. Keine Ahnung. Also das hat er vorher noch nie gesehen. Ja, und da
aber
ist unglaublich.
Aber einige sprachen doch auch von den, wir finden nichts Böses an diesen Menschen.
Ja, genau. Also
vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet.
Genau, weil die Sadduzäer nicht an Engeln glaubten. Ja. Aber vielleicht war doch ein Engel da, sagten sie. Und wenn ich und du, wir beiden an den gleichen Glauben, dann musst du auch gut sein, egal was du gemacht hast. Also das gemeinsame Feinde verbinden immer. Ja, also die Kurden, ja, gehen wir einfach davon aus. Wie viele Menschen haben die Kurden ständig bekämpft, die letzten Jahrzehnten hindurch? Und plötzlich sind die Freunde von allen möglichen Leuten, weil es einen noch schlimmeren Feind gibt. Ja, nicht, dass die Kurden schlimm sind, aber es gibt einen sehr schlimmen Feind und ja, den wollen wir bekämpfen, sagen die Kurden. Und die ganze westliche Welt hilft jetzt die Kurden.
Naja, die schlimmen Parteien sind ja die BKK, das ist ja innerhalb der Kurden eine Bewegung.
Genau,
ja,
aber trotzdem.
Auch genau wie da waren sie ja auch nicht
artig. Ja, genau, jetzt haben wir das gleiche Schlamassel auch schon wieder. Ja. Und das hat Paulus wirklich ausgenutzt und gut, hat wenig von Jesus hier gesagt. Ja, nicht sehr viel, aber gut, er sagte: ich glaube an die Auferstehung und das war so weiter. Das war fast die längste Rede hier, denn wir jemals haben eine ganze Apostelgeschichte von Paulus, seine Verteidigung hier. Noch einmal werden wir hören, was er in Rom so sagt, aber sonst ist nur Erzählungen von was passiert, wo es passiert, mit wem ist es passiert. Jetzt haben wir endlich eine Predigt, eine Erzählung, genau wie Petrus. Ich mache hier Schluss, es ist auch langsam Zeit, in 12 Minuten dürfen unsere Geschwister wieder auch dann zurückgehen.
Ja, ich darf ja nicht geholfen werden.
Okay, wie auch immer, aber ich habe immer versprochen, dann um halb acht. Ja, genau.
Können Sie auch bleiben?
Oder? Nein, ich muss danach.